Schön, heute hier zu sein und es ist für mich auch total die Ehre, das erste Mal hier auch oben predigen zu dürfen. Und es freut mich, dass auch so viele da sind und es freut mich vor allem, dass wir auch den zweiten Gottesdienst haben, weil ich bin auch ein Typ, der gerne ausschläft und gerade am Sonntag genieße ich das, auszuschlafen. Und wenn dieser Gottesdienst halt ist und Samstag und Sonntag sind eigentlich immer so die Tage, wo man gerne ausschläft und deswegen finde ich das auch immer ganz cool. Es wird heute vom Thema her in der Predigt, wird es ähnlich sein wie heute Morgen. Das wird auch in Zukunft so sein, dass die Predigten sehr ähnlich mit dem sein werden, die am Morgen davor stattgefunden haben. Wer war denn heute Morgen schon alles da? Oh, schon so viele. Okay. Also doppelte Packung Segen heute für euch, sehr schön. Und ich möchte mit einer kurzen Geschichte anfangen und bevor ich ins Thema gehe, möchte ich auch noch mal kurz beten. Ich möchte euch bitten, auch dafür aufzustehen. Herr, ich danke dir für diesen Tag, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist, Herr. Und Herr, ich bitte dich, Herr, dass du mir hilfst, dein Wort zu sprechen. Und ich bete, Herr, dass dein Wort auf guten Boden fällt. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte von meinem Leben anfangen, kurzen Teil aus meinem Leben erzählen und erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und die, die mich kennen, die wissen es schon so ein bisschen und die, die mich nicht kennen, die werden jetzt ein komplett neues Bild von mir haben. Ich bin aufgewachsen tatsächlich auch in einer christlichen Familie. Für die, die mich nicht kennen, ich bin halb türkisch und halb deutsch. Und meine Eltern haben sich, glaube ich, als ich 6 war, haben die sich getrennt und mein Vater war Moslem und meine Mutter war, ich sag's mal so, damals christlich angehaucht oder kam auch aus einem christlichen Elternhaus. Und eben durch die Seite von meiner Mutter habe ich eben das Christliche auch schon mit jungen Jahren kennengelernt. Und bei mir war das so, dass ich von meinen Großeltern auch und dann auch von meiner Mom immer als kleiner Junge gezwungen wurde, in den Gottesdienst zu gehen. Und ich fand es immer richtig schlimm. Ich fand es damals immer richtig schlimm, dass ich in den Gottesdienst gehen musste, weil das Einzige, was ich damals in den Kopf hatte als kleiner Junge, war Fußball spielen. Und ich wollte einfach nur Fußball spielen und alles, was irgendwie geformt war wie ein Ball, habe ich getreten. Und dann musste ich auf einmal sonntags morgens in den Gottesdienst, konnte nicht ausschlafen, konnte nicht Fußball spielen. Und Kumpels von mir, die muslimisch waren, die in der Nachbarschaft gewohnt haben, die konnten Fußball spielen am Sonntag früh und mittags und ich musste in der Gemeinde sein und nach der Gemeinde musste ich noch essen. Das war auch ganz wichtig mit der Familie und ich konnte dann auch noch nicht Fußball spielen. Also ich musste diesen ganzen Prozess durchmachen, bis ich anfangen durfte, Fußball zu spielen und bis ich anfangen durfte, das zu tun, auf was ich Lust habe. Und dann kam auch immer noch die Weihnachtszeit, die war auch immer ganz besonders für mich. Weil die Weihnachtszeit, da war ich immer dazu genötigt, Gedichte auswendig zu lernen und diese Gedichte dann auch immer im Gottesdienst vorzutragen. Da habe ich mich immer ganz schön sehr gefreut. Und wie gesagt, als kleiner Junge hat mich das so geärgert, das hat mich so genervt. Und jetzt ist es für mich so, ich bin so dankbar, dass ich das so erleben durfte. Ich bin so dankbar dafür, weil eben schon in jungen Jahren ein Fundament bei mir gebaut wurde. In jungen Jahren wurde schon der Samen in mein Leben gesät. In jungen Jahren durfte ich schon das Wort Gottes auswendig lernen durch diese Gedichte. Das waren nicht irgendwelche Gedichte, sondern das waren christliche Gedichte mit Bibelversen und auch Sinn dahinter. Und ich hatte aber, ich habe das damals nicht erkannt. Ich hatte einfach andere Interessen. Und für mich war das einfach, der ganze Glaube war für mich einfach irgendwie so ein Lebensmotto, wo man dann irgendwelche Regeln sich unterordnet und diese Regeln schränken einen ein, sich frei zu entfalten und man darf gefühlt alles nicht machen, was Spaß macht. Das war immer so habe ich immer über den Glauben gedacht und das war immer so mein Mindset. Und dann meine Mom ist dann nach Nürnberg gezogen mit mir und dann war das nicht mehr so ganz so intensiv, dass ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen musste. Da wurde ich auch schon ein bisschen älter. Und dann hat sie mich irgendwann, war da eine Freizeit in der Gemeinde, wo sie war. Und dann wollte sie unbedingt, dass ich mitgehe zu dieser Freizeit. Und ich hab wieder gesagt, nein, ich gehe da nicht mit. Ich möchte nicht mit. Ich möchte was mit meinen Kumpels hier machen. Da war ich ungefähr 14 und habe gesagt, ich möchte mit meinen Kumpels lieber abhängen. Und ich möchte nicht auf diese Freizeit gehen. Und meine Mutter war das so wichtig, dass ich auf diese Freizeit gehe. Sie hat mich dann mit dem Handy bestochen. Sie hat dann gesagt, wenn du hingehst, kriegst du ein neues Handy von mir. Und ich so, okay, das ändert natürlich schon einiges, ne? Gut, ich gehe hin. Und dann war ich auch immer da und alle, wow, voll schön, dass du da warst. Und ich habe immer gleich meinen Stand gesagt. Ich habe gesagt, ich bin nur hier, weil ich ein Handy bekomme. Macht euch nicht zu große Hoffnungen und alles andere interessiert mich hier nicht. Ne? Und so war ich drauf und das war wie ich gelebt habe. Und mein einziges Ziel, also ich hatte schon immer an Gott geglaubt, aber es war immer so, ja, wenn ich mich Gott unterordne, dann werde ich irgendwie voll zum Langweiler, war immer so mein Gedanke. Und dann war das so, auf dieser Freizeit kam dann wirklich so ein emotionaler Moment und Gott hat wirklich angefangen, mich zu mir zu sprechen. Und ich habe auf der Freizeit zu Jesus Ja gesagt. Ich habe auf dieser Freizeit zu Jesus Ja gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte, okay, ich möchte es angehen mit dir. Das Ganze hat 2 Tage gehalten. Das war ziemlich am Ende von der Freizeit. Und die ging noch 2 Tage. Und das Ganze hat dann eben 2 Tage gehalten. Und als ich wieder zurück war, in meinem gewohnten Umfeld, mit den gewohnten Freunden, mit den gewohnten Beziehungen, war das dann ganz schnell wieder vergangen. Also ich habe mein Ja zu Jesus gesagt. Bin auch umgekehrt. Also ich habe auch gesagt, okay, ich möchte mich verändern. Bin wieder zurück in mein gewohntes Umfeld gekommen und habe sofort mein altes Leben weitergeführt und habe Gott wieder nach hinten gestellt. Und mein Gedanke war auch immer damals ganz strange. Ich bekehre mich dann richtig, wenn ich 60 bin, weil dann bin ich schon ganz alt und dann habe ich sowieso nichts mehr zu verlieren. Und dann kurz bevor ich tot bin, komme ich noch in den Himmel, richtig cool, ich kann leben, wie ich will und ich komme noch in den Himmel. So, das war immer so mein Gedanke, so ein bisschen. Und dann hat auch jemand mal zu mir gesagt, wieso willst du Gott die älteste Frucht von dir geben? Wieso gibst du nicht die beste Frucht von dir? Und dann hat es mich auch zum Nachdenken gebracht. Und ich habe dann mein Leben so weitergeführt und ich habe auch immer in kritischen Momenten, wo ich, okay, was mache ich jetzt für eine Ausbildung, was soll ich jetzt machen? Okay, Schule läuft blöd, ich hatte immer Probleme mit der Schule, ich habe nie gelernt und hatte Stress mit den Lehrern, ich war wirklich so ein richtiger Rebelle und immer in so kritischen Momenten, wo wirklich Druck gekommen ist, habe ich angefangen zu beten. Habe gesagt, Herr, es tut mir alles so leid, ich brauche jetzt deine Hilfe und bitte. Und dann, wenn es wieder gut gelaufen ist, okay, passt schon wieder. Also so war ich drauf. Und dann bin ich mit 18 hat mich dann ein Kumpel angerufen, das ist der Aber, der sitzt auch heute hier, hat mich angerufen und hat mir erzählt von der Gemeinde hier. Und hat mir erzählt, ja, der ist durch einen alten Klassenkameraden von uns hingekommen. Und der alte Klassenkamerade ist eben auch Christ. Und der war auch schon damals schon bekannt dafür, dass er Christ war. Und wir immer so, wieso gehst du in den Gottesdienst? Komm mit uns, mach irgendwas. Und bin ich hier auch hingegangen. Und ich habe wirklich gemerkt, okay, hier ist die Gegenwart Gottes. Ich war am Anfang in der Jugend. Ich kannte den oberigen Saal lange nicht. Ich war wirklich nur in der Jugend und ich war circa 3 Monate lang, habe ich die Jugend besucht, bis ich mich wirklich entschieden habe nochmal für Jesus, weil bei mir war der Stand, ich habe gesagt, ich habe mich schon mal für Jesus entschieden und es hat ganze 2 Tage gehalten. Wenn ich mich nochmal entscheide, dann will ich nicht wieder, dass es nur 2 Tage hält, sondern dann will ich, dass es diese Entscheidung dann lange, für immer ist. Und deswegen habe ich mir 3 Monate Zeit gelassen. Jetzt im Nachhinein weiß ich, ich hätte nicht so lange warten müssen, aber mir war das einfach wichtig, das wirklich zu wissen, okay, ich möchte es. Und ich war 3 Monate da und habe wirklich die Gegenwart Gottes genossen und Gott hat wirklich oft zu mir gesprochen und ich habe immer noch gezögert, ich habe gesagt, nee, ich möchte noch warten, ich möchte mir wirklich 100% sicher sein. Das ist so lustig, weil ich und der Manu haben uns neulich sogar drüber unterhalten. Dann hatte ich einen Moment zu Hause, habe angefangen zu beten und habe das alles so zu Gott gebracht, wie ich so darüber denke und dass ich mich nicht entscheiden kann, weil ich Angst habe, wieder abzufallen, weil ich Angst habe, wieder ins Alte reinzufallen. Deswegen hatte ich Angst, mich zu entscheiden. Und dann ist der Heilige Geist auf mich gefallen, als ich das gemacht habe, weil es war im Prinzip eine Umkehr. Ich habe angefangen, mein Herz vor Gott auszuschütten und habe gesagt, Herr, ich möchte dir folgen und hilf mir, dir zu folgen und alles. Und dann ist der Heilige Geist auf mich gefallen und ich war total berührt. Und ich habe sofort dem Manu geschrieben, ich so, ey, wie bekehrt man sich? Und ich wusste es nicht und ich war so, und ich habe nicht gecheckt, was gerade passiert. Wir haben uns sogar das neulich vor 2 Wochen, haben wir uns den Chatverlauf nochmal angeschaut und dann habe ich ihn gefragt, wie bekehrt man sich? Kann man das irgendwie falsch machen? Und dann haben wir uns wirklich, wir haben wirklich gelacht und dann hat er mir halt das alles biblisch erklärt, ganz, ganz schön, wie ein Pastor das halt eben macht, hat es mir ganz schön in der Bibel, mit Bibelstellen erklärt, okay, wie man das macht und dass es um Umkehr geht und bla bla, und das habe ich dann gemacht und letztendlich bin ich dann zum Glauben gekommen und bin seitdem ich 18, also das war Ende 18, bin ich jetzt in der Gemeinde und jetzt bin ich 25 und alle Ehre Gott dafür, dass er mich so verändert hat und dass er mir geholfen hat, da weiterzugehen, dass er mir geholfen hat, diesen Weg zu gehen, weil aus mir selbst, ich bin damals ein Typ gewesen, ich konnte Dinge nicht durchziehen. Ich war richtig gut im Anfangen, ich habe Dinge richtig, richtig mit Feuer angefangen, ich war Feuer und Flamme für Sachen, und wenn es darum ging, dann wirklich auszuharren in solchen Dingen, habe ich immer gesagt, nee, jetzt passt schon wieder, alles gut, und habe sehr schnell meine Leidenschaft verloren. Und das ist wirklich ein Zeugnis, weil aus mir selbst hätte ich niemals so einen Schritt so lange gehen können. Und da kommen wir auch zum Thema, was ich heute habe. Das Thema ist heute den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Ich habe angefangen, ich habe erzählt, mit 14 habe ich mich schon mal das Ja zu Jesus gesagt, das Ja Jesus gegeben, aber ich bin nicht wirklich umgekehrt in meinen Taten, ich bin nicht wirklich umgekehrt in meinem Alltag. Und ich habe lediglich dieses Ja gegeben, was im christlichen Munde immer von Bekehrung gesprochen wird, wenn jemand hier vorne steht oder wenn jemand irgendwo dann einfach ein Ja sagt, ja, okay, ich möchte jetzt Gott folgen. Aber die Bibel spricht nicht von so einer Bekehrung. Die Bibel spricht davon, von einer wirklichen Umkehr, die sich auch in Taten zeigt. Die Bibel sagt, ein Glaube ohne Werk ist tot. Also es reicht nicht nur zu sagen, ja, ich glaube dir und ich möchte dir folgen, sondern denen müssen Taten folgen, damit es wirklich Frucht bringt. Und das war bei mir, als ich 14 war, sind dem keine Taten gefolgt. Das war ein toter Glaube. Ich habe ihn nicht gelebt. Ich habe geglaubt, dass es Gott gibt. Ich habe auch teilweise geglaubt, okay, er muss eigentlich schon ganz gut sein. Aber ich bin nicht umgekehrt, also nicht wirklich umgekehrt. Und dann mit 18 war der Unterschied, dass ich wirklich angefangen habe, okay, mein Leben zu bereinigen. Und ich wirklich angefangen habe, Gott mein Herz verändern zu lassen. Und die mich kennen von damals, die wissen, dass ich heute ein ganz anderer bin, vom Wesen her, als ich es damals war. Und lasst uns da die Bibelstelle aufschlagen, über die ich heute sprechen will. Das steht in Epheser, Vers 4, Kapitel 4, Vers 7, 17 bis 24. Einfach mal an die Wand werfen, dann lese ich das vor. Ich lese es hier von der Schlachterübersetzung. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben und mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in Wahrhaftigkeit, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Amen. Und die Bibelstelle beschreibt so ein bisschen, wie der alte Mensch ist oder wie der alte Mensch in seiner Gesinnung ist. Und ich habe mir das hier mit meinen eigenen Worten mal zusammengeschrieben und ein paar Punkte. Was macht denn den alten Menschen aus? Was macht den alten Menschen aus? Zum einen sehen wir, er steht unter dem Gesetz der Sünde. Er dient der Sünde. Also er steht unter der Herrschaft der Sünde. Und er kann gar nicht anders, als zu sünden. Und aufgrund dessen schon allein, jetzt einfach mal by the way gesagt, macht es auch als Christ gar keinen Sinn, irgendeinen zu richten, der nicht Jesus in seinem Leben hat, weil er kann gar nicht anders als zu sündigen. Wir können, also da macht es überhaupt keinen Sinn, so jemanden zu verurteilen, weil er unter einer anderen Herrschaft steht, unter der Herrschaft der Sünde. Und das ist der eine Punkt, ein wesentlicher Punkt, was den alten Menschen ausgemacht hat oder ausmacht, dass er unter einer ganz anderen Herrschaft steht. Dass er sein Leben was ganz anderes verschreibt und dass er meint zwar, er ist selbstständig, aber dient im Prinzip der Sünde und ist nicht frei in seinem Tun. Des Weiteren, ein weiterer Punkt ist, er ist blind, er ist unersättlich gierig und so wie es hier beschrieben steht, also der Mensch ist blind, wenn er Jesus nicht hat. Wenn ein Mensch Jesus nicht kennt, er ist blind für die Wahrheit, er ist blind für das, was wirklich wahr ist. Man sieht nur das, was vor Augen ist, und man sieht, okay, mein Leben geht hier, ich mache Karriere, ich gründe eine Familie und that's it. Und nach dem Tod weiß ich nicht, was davor war, weiß ich nicht, wie es weitergeht, weiß ich nicht. Also er ist blind und weiterkommt, er ist unersättlich gierig. Ich habe neulich ein Video gesehen, einfach aus Zufall in YouTube, da war ein reicher Typ und der reiche Typ saß in einem ganz neuen Sportwagen. Und der hat sich den Sportwagen neu geholt und man hat dann auf Instagram oder irgendwo hat er eine Story gesehen von einem Kumpel von ihm, der sich einen Privatjet gekauft hat. Und dann hat er gesagt, boah, ich hätte jetzt gern diesen Privatjet. Oh Mann, ich bin so unzufrieden mit diesem Auto jetzt. Und dann kam jemand vorbei und hat ihn gesehen, wie er in seinem Auto war und hat an seine Scheibe geklopft und hat gesagt, boah, du hast so ein Hammer Auto, wenn ich dieses Auto hätte, ich wäre so glücklich. Und aber er, der im Auto war, hat gesehen, was der andere hat und war wieder unzufrieden. Es war eine gespielte Sache. Also es war jetzt nicht irgendwie, was mit versteckter Kamera aufgenommen wurde. Das war ein gespieltes Video. Aber ich finde, dieses Video zeigt so gut, wie der Mensch ist. Heute wünsche ich mir das. Wenn ich das habe, wünsche ich mir morgen eine Stufe weiter. Und so geht es immer weiter. Der Grund dessen ist, weil der Mensch eine so tiefe Leere in seinem Herzen hat und versucht, diese Leere zu füllen. Und diese Leere ist bewusst da. Diese Leere ist nicht einfach so da. Gott hat diese Leere bewusst in unseren Herzen gelegt, weil nur er diese Leere ausfüllen kann. Nur er kann diese Leere ausfüllen. Also Gott hat uns diese Leere gegeben. Wir sind geschaffen für Gott. Und wenn wir Gott nicht in unserem Herzen haben, dann fehlt uns ein wesentlicher Teil. Und wir fangen an, das zu spüren und versuchen, das zu füllen mit anderen Sachen. Und dann reicht es vielleicht mal für ein paar Tage und dann haben wir das. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, dann brauchen wir wieder was Neues, weil diese Leere immer noch da ist. Wir können sie überdecken und die taucht sofort wieder auf, wenn wir uns an die Sachen gewöhnt haben. Und diese Leere bleibt immer da, bis Gott wirklich einzieht. Und das ist der alte Mensch. Und hier sind, ich denke, alle, die meisten sind hier, gehen wirklich einen Weg mit Gott. Und was ein weiterer Punkt ist, er hat ein verhärtetes Herz. Also er hat kein formbares Herz, wie wir es haben. Wir haben die Christen oder die Gott haben. Gott hat uns ein Herz aus Fleisch gegeben und hat unser verhärtetes Herz rausgenommen, damit er unser Herz formen kann. Er hat uns ein weiches Herz gegeben. Aber die Gott nicht haben, haben ein hartes Herz. Es ist wie Stein und es ist schwer zu formen. Es ist nicht zu formen und sie hören nicht und sie können das aufgrund des Herzens auch nicht verstehen. Und man braucht diesen Eingriff von Gott, um wirklich dieses verhärtete Herz rauszubekommen. Und dazu folgt dann auch, dass diese Menschen oder Menschen, der alte Mensch, sein eigener Gott ist. Ich habe mal mit einer jungen Dame gesprochen und wir sind dann auf das Thema Glauben gekommen. Und dann habe ich erzählt, wie ich so glaube, was ich glaube, dass ich an Jesus glaube und an die Bibel und keine anderen Quellen habe, sondern nur die Bibel. Und dann habe ich sie gefragt, und wie ist es bei dir? Und sie hat angefangen zu erzählen, ja, so ein paar Sachen aus der Bibel finde ich echt gut und daran glaube ich, aber bei den anderen Religionen sind auch ein paar gute Sachen. Da sind auch gute Sachen und die finde ich auch gut und die glaube ich auch und dann da finde ich noch ein paar Ideologien gut und da ist noch was gut und das finde ich alles gut. Und dann habe ich sie angeschaut und dachte mir, okay, gut. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was du gerade machst? Die so, was? Ich so, du spielst Gott. Und dann hat sie geschaut. Und dann, ich spiel Gott? Ja, du spielst Gott. Ja, warum? Ja, du entscheidest, wer Gott ist. Also bist du Gott von Gott. Und dann hat sie geschaut und ich bin ihr da wirklich auf den Schlips getreten. Und ich habe dann gemerkt an der Reaktion, sie war ein bisschen pisst, dass ich ihr das einfach so sage, dass sie Gott spielt. Aber das war wirklich die Wahrheit. Also der Mensch, der alte Mensch, der spielt Gott. Er sucht sich aus, was wahr ist. Weil er die Wahrheit nicht kennt. Wie kann ich sagen, was wahr ist? Ich bin nicht der Maßstab aller Dinge oder der Mensch selber ist nicht der Maßstab von Wahrheit, sondern Gott ist die Wahrheit. Und wir müssen uns von Gott belehren lassen, was wahr ist und was falsch ist. Und bei den alten Menschen ist es so, bei der alte Mensch, der unter der Herrschaft der Sünde steht, ist es so, dass er sich selbst aussucht, was wahr ist. Und das ist auch der Hintergrund, was wir jetzt heute in der Gesellschaft ganz stark sehen, dass dann gesagt wird, okay, du darfst entscheiden, was du bist. Du darfst dir aussuchen, bist du Mann oder Frau. Du darfst dir entscheiden, welche Religion. Du darfst alles einfach selber entscheiden. Und wenn es für dich richtig ist, dann ist es richtig, solange es sich für dich gut anfühlt. Solange es für dich, sich für dich gut anfühlt, ist es richtig und dann ist es auch die Wahrheit. Und das ist so die grundlegende Lehre, die so in der Welt rumgeht und auch mit der man selbst oft konfrontiert wird, wenn man sich mit Leuten unterhält, die Jesus nicht kennen, dass sie sich selber dann ihren Gott basteln und versuchen, das mit ihrer scheinbar Gutherzigkeit zu begründen. Und die meinen dann auch oft, okay, ich habe ein gutes Herz. Und dann kommt noch dazu, okay, ich habe ein Herz für Tiere. Das ist dann auch die Definition für ein gutes Herz. Das ist tatsächlich so. Und dann, wo ich mir denke, okay, gut. Und das ist dann die Definition von gutem Herz. Das ist jetzt nichts Schlechtes. Ich will es nicht schlecht reden. Aber das ist nicht das gute Herz, von dem die Bibel spricht. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist von Grund auf böse. Und da kann ich noch so ein Herz für Tiere haben, dann kann ich noch so ein Herz für die Umwelt haben. Mein Herz ist definitiv böse und was aus meinem Herzen kommt, ist nur Böses. Sagt Gott selbst in der Bibel. Und sie machen sich ihren eigenen Gott. Und das ist so im Grunde das, was den alten Menschen beschreibt. Und das ist auch das, wo wir auch regelmäßig konfrontiert sind mit und was so die sündige Natur so. Da gibt es sicher noch viele Punkte, die man mitnehmen kann, aber ich möchte es jetzt nicht so krass vertiefen. Aber das ist so im Groben und Ganzen ist es so der alte Mensch, der in uns oder beziehungsweise der wir mal waren oder der ohne Gott ist. Und jetzt gibt es eine weitere Nachricht. Diese sündige Natur auch, sie wohnt noch in uns. Also weil wir jetzt einer anderen Herrschaft unterstellt sind, die wir Jesus angehören, sind jetzt unter der Herrschaft Gottes, wir sind geführt durch den Heiligen Geist, wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, aber wir sind immer noch in diesem Körper hier auf dieser Welt. Und dieser sündige Mensch ist immer noch in uns. Die Sünde wohnt immer noch in uns. Außer es ist jemand da, der sagt, er sündigt seitdem nicht mehr. Und das ist ganz gut beschrieben, Paulus hat es ganz gut beschrieben, in Römer 7, Vers 15 bis 19. Könnt ihr das an die Wand noch kurz schmeißen? Danke. Da steht drin, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Also hier beschreibt Paulus ganz gut diesen Konflikt, den wir haben dadurch, dass die sündige Natur noch in uns ist. Wir stehen zwar jetzt unter einer anderen Herrschaft, aber es ist immer noch die sündige Natur, gegen die wir immer noch ankämpfen und die uns immer noch dazu bringt, Sachen zu tun, die nicht im Willen Gottes sind. Und da ist niemand von befreit. Und was ganz wichtig ist in diesem Kontext, wenn ich darüber spreche, ist auch zu wissen und zu verinnerlichen, dass trotzdem keine Verdammnis ist für die, die in Christus Jesus sind. Die nach dem Geist wandeln und nicht nach dem Fleisch. Und nach dem Geist wandeln heißt, unter der Herrschaft Gottes stehen. Und unter der Herrschaft Gottes wandeln. Also wir haben zwar diese sündige Natur in uns, aber wir sind trotzdem erlöst. Und was zeigt uns das jetzt, dass diese sündige Natur immer noch in uns ist? Das zeigt uns, dass wir uns dessen bewusst sein müssen und nicht einfach alles dem nachgeben, was unser Körper oder was jetzt unsere Befinden oder unsere Gefühle gerade sagen, sondern dass wir wissen, okay, da ist was in mir, das will gegen Gott. Da ist was in mir, das lehnt sich auf gegen Gott oder das lehnt sich auf gegen die Regeln Gottes und es möchte sein Ding durchziehen. Und dass wir das erkennen und durch den Heiligen Geist die Kraft haben, Nein zu sagen. Durch den Heiligen Geist die Kraft haben, Nein zu sagen. Und der Unterschied ist zu den alten Menschen und zu den neuen Menschen, der alte Mensch hat gar keine Wahl. Der alte Mensch macht das einfach. Und den juckt es nicht. Und wir haben die Wahl. Wir sehen, okay, da ist was falsch Und wir können uns dagegen entscheiden, weil wir nicht mehr unter dieser Herrschaft stehen. Wir stehen jetzt unter der Herrschaft Christus und wir können uns bewusst dagegen entscheiden, wo der alte Mensch einfach das nicht erkennt und nicht sieht, weil er blind ist und einfach die Dinge macht und meint, das ist die Wahrheit, haben wir die Wahl und wissen, okay, das ist falsch und wir können uns dagegen entscheiden. Und dieser alte Mensch, der ist immer noch in uns. Und das Ganze, diesen alten Menschen rauszubekommen oder immer mehr verwandelt zu werden, wie es auch in Epheser stand, immer mehr verwandelt zu werden in den neuen Menschen oder die Gesinnung verwandeln zu lassen, ist ein Prozess. Das passiert nicht mit der Bekehrung, bam, und jetzt bin ich ein neuer Mensch, sondern das ist ein Prozess, den ein Christ sein Leben lang gehen wird. Also du wirst hier, solange du hier auf dieser Welt läufst, wirst du nie an einen Punkt kommen und sagen, okay, jetzt habe ich alles geschafft. Jetzt bin ich der perfekte, vollkommene Mensch, so wie Gott ihn sich vorgestellt hat, jetzt habe ich alles geschafft. Da wirst du nicht an diesen Punkt kommen. Also es ist wirklich ein Prozess. Und wo ich angefangen habe, ich habe vorhin mein Zeugnis erzählt, als ich angefangen habe, mein Leben dann Jesus zu geben, wurden mir erstmal die Augen geöffnet und ich habe 100.000 Baustellen in meinem Leben gesehen. Und ich dachte mir, wow, wie soll ich das bewältigen? Und ich habe diese ganzen Baustellen gesehen und ich habe mir gedacht, ey, ich werde verrückt, wie soll ich das machen? Ich habe geraucht, ich hab Beziehungen geführt, ich hab gelogen, betrogen, also wirklich die ganzen Sachen. Ich dachte mir, wie kann ich mich so krass verändern? Wie kann ich mich so krass verändern? Und Gott hat mir einen Schlüssel gegeben, er hat gesagt, du musst nicht alles auf einmal besiegen. Du musst nicht alles auf einmal besiegen, es reicht, wenn du eins nach dem anderen angehst. Und seitdem das so ist, bin ich immer noch in dem Prozess. Ich gehe eins nach dem anderen. Und wenn ich den einen besiegt habe, kommt direkt das Nächste. Und Gott zeigt mir direkt das Nächste, was jetzt dran ist. Und so ist, das ist so der Prozess, in dem wir drin sind als Christen, diesen alten Menschen immer mehr loszuwerden. Und in Epheser 4, Vers 22 und 24, die Stelle, die ich vorhin noch mal schon gelesen habe, steht es auch noch mal ganz schön drin, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also das möchte Gott für unser Leben, dass wir diesen alten Menschen, diese alten Begierden, oder unsere alte Identität, ich habe vorhin davon gesprochen, ich war damals ein ganz anderer Typ, auch vom Wesen her, dass wir diese alte Identität, die wir dachten, die wir sind, aber nicht wirklich sind, ablegen. Nur durch Gott sind wir wirklich die Person, die wir wirklich sind. Die Person, die vorgesehen ist von Geburt an. Nur durch Gott können wir in die wahre Identität reinkommen. Nur durch Gott bin ich der Giovanni, den Gott sich vorgestellt hat. Aus mir selbst kann ich dieser Giovanni nicht sein. Aus mir selbst bin ich nun billiger Abklatsch und noch viel schlimmer. Und so auch ihr, nur durch Gott kannst du wirklich in diese Identität reingehen und Gott möchte, dass wir mehr und mehr diese Identität annehmen und den alten Menschen mehr und mehr ausziehen. Und ich spreche hier jetzt nicht nur zu jungen, frisch bekehrten Christen, sondern auch wirklich Leute, die schon einen langen Weg mit Jesus gehen. Und viele haben schon viele Schritte hinter sich und schon einige Meilensteine erreicht und einiges mit Gott erlebt. Und auch großartige Zeugnisse hat man hier schon gehört. Und es läuft alles gut und auf einmal kommt man an einen Punkt, wo man wieder merkt, okay, ich komme wieder mehr in mein altes Ich rein. Auf einmal kommt man an einen Punkt, wo man sagt, okay, ich war am Anfang, ich war so voller Leidenschaft und ich habe mich wirklich radikal verändert und ich habe das dann aufgehört und ich habe gemerkt, okay, ich war davor voll zornig und jetzt habe ich wirklich gelernt, da einen Gang zurückzuschalten und wirklich Geduld zu bewahren und dann geht man mit Gott und man geht und hat einen Sieg nach dem anderen, auf einmal, bam, merkt man, ich komme wieder zurück. Ich merke, ich werde wieder der ich damals war. Es ist nicht bei jedem so, ich weiß es nicht, aber ich kenne das und ich habe das auch mit jedem, den ich gesprochen habe, noch nie hat jemand gesagt, bei mir war das noch nicht so. Und was ist die Ursache des Ganzen? Was ist die Ursache des Ganzen, dass wir immer mehr auf einmal im Laufe des Christseins merken, okay, Ich komme wieder zurück in den alten Giovanni. Ich werde wieder der alte Giovanni. Ich werde wieder der alte Nathan. Ich werde wieder der alte Benny. Wie kommt es dazu? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und auf was ich gekommen bin, ist, weil das eben auch sehr oft in meinem Leben Thema war, dass ich immer wieder zurückgefallen bin und immer wieder gemerkt habe, okay, meine alte Identität gewinnt wieder mehr Kraft und hat wieder mehr Einfluss auf mich. Der Grund dafür ist, wenn wir anfangen, Gott mehr und mehr als Nebensächlichkeit zu sehen. Wenn wir anfangen, Gott mehr und mehr in den Hintergrund zu rücken, wenn wir anfangen, die Zeit mit Gott zu missen. Wenn Gott anfängt, nicht mehr das Fundament in unserem Leben zu sein, sondern wenn wir sagen, okay, es läuft alles so gut in meinem Leben und Gott ist jetzt nur noch dieses Sahnehäubchen, so dieses, was mir noch den Rest gibt, so, ja, Hammer, jetzt noch ein Hammer, emotionaler Gottesdienst und that's it. Wenn man langsam, und es ist oft auch ein schleichender Prozess, das ist nicht so, dass man sagt, okay, von heute auf morgen sage ich, Gott ist das Sahnehäubchen in meinem Leben und nicht mehr das Fundament, sondern es ist ein schleichender Prozess. Ich fange an, weniger zu beten, ich fange an, weniger über Gott nachzusinnen. Wir suchen nur noch die Gottesdienste, und es ist ein schleichender Prozess, man kommt immer mehr rein und irgendwann ist Gott tatsächlich nicht mehr die Nummer eins in unserem Herzen. Und es geht so schnell. Und das ist dann der Grund, und das ist dann die Wurzel dessen, warum dieser alte Mensch dann wieder anfängt aufzustehen, weil wir dem mehr Raum geben. Weil wir dem mehr Raum geben und er wieder mehr, wir ihn mehr füttern im Prinzip. Mehr wieder Sachen tun, die nichts mit Gott zu tun haben. Mehr wieder unseren eigenen Lüsten und Begierden nachgehen. Und dann fangen wir immer mehr an, wieder alte Charaktereigenschaften anzunehmen. Dann fangen wir wieder an, alte Gewohnheiten anzunehmen. Und das möchte Gott, dass wir diese Eigenschaften und diese Gewohnheiten rausbekommen und dass es konstant auch bleibt und dass wir diese Sachen rausbekommen. Und ein Schlüssel ist auch, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Vor langer Zeit es war ziemlich am Anfang, wo ich mich für Gott entschieden habe, da bin ich auch, war ich am Spazieren und ich habe gebetet, während ich spaziert bin, und dann habe ich auch gefragt, wie kann ich das Feuer am Leben erhalten? Woran merke ich, dass mein Feuer kleiner wird im christlichen Glauben? Und der Heilige Geist hat für mich persönlich mir einen Schlüssel gegeben, woran ich das merke, und den möchte ich mit euch teilen. Der Heilige Geist hat zu mir gesagt, wo geht dein Herz hin, wenn du Leerlauf hast? An was denkst du, über was sinnst du nach, wenn du nicht in der Arbeit bist und du einfach Freizeit hast, wenn du einfach gerade tun kannst, was du willst? Wenn ich in der Arbeit bin, natürlich bin ich voll mit Arbeit. Wenn ich in der Gemeinde bin, natürlich denke ich an Gott. Aber wo geht mein Herz hin? Wohin zieht es mich, wenn ich nicht in so einem Kontext bin, sondern wenn ich einfach Leerlauf habe? Wo ist da mein Herz? Geht mein Herz zu irgendeiner Serie? Möchte ich unbedingt diese Serie weiterschauen? Ist mein Herz bei der Arbeit? Möchte ich, okay, habe ich Karriere im Blick? Möchte ich da durchstarten und denke die ganze Zeit drüber nach, okay, wie mache ich das jetzt in der Arbeit? Oder freut sich mein Herz in dieser Zeit an Gott? Und das ist für mich ein ganz guter Maßstab. Daran erkenne ich immer ganz schnell, okay, wie sieht es gerade in meinem Herzen aus? Wie sieht es gerade in meinem Herzen aus? Und da gibt es auch Dinge, wir laufen mit Gott, und dann kommen auch Dinge, wo wir sagen, okay, die verstecke ich vor Gott. Da können auch Sachen sein vom alten Menschen, die wir anfangen vor Gott zu verstecken, weil wir uns schämen oder weil es weh tut, diese Dinge rauszuholen. Weil es weh tut, diese Dinge anzuschauen oder diese Dinge vor Gott zu bringen, weil wir uns schon so eng damit verbunden sind, weil wir schon so Festes in uns haben und es schon so ein wesentlicher Bestandteil in uns ist. Und wir verstecken das richtig, wir kapseln das richtig ab und legen das wirklich in den Hintergrund und wir merken, okay, wenn unsere Augen selbst darauf kommen, es fängt an, weh zu tun. Ich hatte auch so eine Sache in meinem Leben und Gott hat mir, während ich gefastet habe, hat er diese Sache rausgeholt und ich habe sie wirklich versteckt. Ich habe sie versteckt und ich habe immer gesagt, diese Sache belastet mich nicht. Diese Sache ist für mich okay und es belastet mich nicht, und Gott hat das angesprochen. und hat es rausgedrückt und es hat richtig weh getan, aber es war heilend. Und das will ich euch sagen, wenn wirklich was da ist, was man schon lange hat, wo man sagt, okay, da stehe ich drüber oder das ist was, das tut mir weh, das verstecke ich, dann ist es besser, das selber rauszuholen, als wenn es beispielsweise durch einen Sturm im Leben kommt. Weil das sind Dinge, die werden immer rauskommen. Egal wie hart oder wie sehr ich mich bemühe, diese Dinge zu verstecken, die werden immer ans Licht kommen, sie werden immer hochkommen. Spätestens dann, wenn irgendein Sturm anfängt, in unserem Leben zu wirken, dann spätestens dann kommen dann solche Dinge hoch und dann tut es richtig weh. Wenn es nicht freiwillig geschieht, dann tut es richtig weh und dann wird es richtig schmerzhaft. Und ich habe da ein Bild gehabt von einem Stück Gold. Von einem Stück Gold und an diesem Stück Gold waren ganz viele andere Metalle dran. Und man konnte nicht mehr diese anderen Metalle von diesem Gold entfernen. Das war schon so verschmolzen oder so drinnen in diesem Gold, dass man diese anderen Metalle nicht mehr rausbekommen hatte. Und man wollte, oder man in diesem Bild wollte man nur dieses Gold haben. Man wollte dieses reine Gold und man wollte es trennen von diesen alten Metallen. Und der Weg war, dieses Gold so stark zu erhitzen, dass dieses alte Metall anfängt zu schmilzen und sich langsam löst von dem Gold. Und oft ist das der Weg Gottes, wie er dann anfängt, auch solche Dinge rauszuholen. Indem er anfängt, das Feuer richtig heiß zu machen. Und das Feuer richtig heiß machen kann zum Beispiel sein, dass wirklich ein Sturm kommt. Und dann wird es richtig heiß und dann werden wir sehen, okay, ich halte noch dran, aber es wird immer heißer und ich kann mich nicht mehr dran festhalten. Und es tut dann weh, diese Dinge loszulassen. Aber es ist richtig gut, weil Gott möchte unser Herz, Gott möchte unser ungeteiltes Herz. Gott möchte nicht, dass wir noch irgendwas dran haben oder noch irgendwas in der Rückhand halten, sondern Gott möchte uns mit 100% haben. Gott möchte uns zu 100% und er möchte nicht irgendwie 98% oder 99%, sondern er möchte wirklich die 100%. Er hat sich selbst zu 100% gegeben. Er hat sich selbst zu 100% gegeben und er hat alles gegeben und hat gekämpft für uns. Und jetzt möchte er im Gegenzug dazu, dass wir auch alles geben für ihn. Dass wir auch 100% geben und nicht 98 oder 99, auch wenn es manchmal denkt, okay, das reicht doch. Nein, es reicht nicht, es müssen diese 100% sein. Und oft ist da irgendwas in unserem Herzen, das schon so wie an diesem Stück Gold, diese alten Metalle, die dran sind, die nur durch so ein heißes Feuer weggehen. Oft ist da sowas in unserem Herzen, das schon so an uns dran klebt, dass es nur durch dieses Feuer gelöst wird. Und wenn dieses Feuer kommt, dann wird es richtig wehtun. Aber es wird richtig befreiend sein. Und wenn das Feuer kommt, haben wir auch immer noch die Wahl. Wir können sagen, okay, ich bin jetzt sauer auf Gott, weil es mir schlecht geht. Oder ich sage, Gott, ich schmeiße mich jetzt erst recht auf dich. Jetzt geht alles irgendwie in die Brüche und ich kann mich nicht mehr dran halten und ich muss mein Herz davon trennen und jetzt schmeiße ich mich erst recht auf dich. Oder ich sage, nee, jetzt bin ich sauer, jetzt gehe ich erst recht weg von dir. Und das ist natürlich, wählen wir das Erstere und sagen, Gott, jetzt schmeiße ich mich erst recht auf dich. Und wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo du hinschaust, zu dem wirst du. Auf was du schaust mit deinen Augen, zu dem wirst du dich entwickeln. Oft sieht man das auch bei Hundebesitzern sieht man das immer ganz gut. Man sieht oft, dass die Hundebesitzer irgendwie sehr, sehr ähnlich sind mit den Hunden. Also, ja, oder, ja, genau. Also die ähneln ihren Hunden oder der Hund ähnelt den Hundebesitzer. Und oft nicht nur im Aussehen, sondern auch im Charakter. Und ich denke mir, nicht nur im Aussehen. Ja, und ich denke, was? Und der Grund ist, weil die sich die ganze Zeit anschauen. Für den Menschen zählt dieser Hund, die schauen sich die ganze Zeit an, der Hund schaut diesen Menschen an. Und die fangen an, sich zu ähneln. Die fangen an, gleich zu werden, also nicht gleich zu werden, aber sich in einigen Dingen zu ähneln. Eins, sie vereinen sich. Nee, Quatsch. Aber das finde ich Wahnsinn. Und das, was wir uns im Alltag anschauen oder was wir mit unserem Herzen anschauen, zu dem werden wir. Zu dem werden wir. Und was schauen wir uns an? Also jeder Mensch betet was an. Jeder Mensch schaut was an. Selbst die Menschen, die Gott nicht haben in ihrem Leben, die beten was an. Und die werden mehr und mehr zu dem, was sie anbeten. Und wir auch. Ob wir, wenn wir Gott nicht anbeten, dann beten wir was anderes an. Es gibt nicht, dass wir nichts anbeten. Wir haben immer irgendwas in unserem Leben, was wir anbeten. Ist es die Karriere? Ist es der Reichtum? Ist es der Ehepartner? Sind es die Kinder? Also es können so viele Sachen sein, die man anbeten kann. Und was schaue ich an? Was bete ich an in meinem Alltag? Worauf sind meine Augen gerichtet? Sind sie immer auf Gott gerichtet oder fange ich an, andere Dinge ins Visier zu nehmen und selbst darüber zu entscheiden? Und wenn ich das jetzt alles erzähle, dann hört sich das so an, okay, das ist ja echt ein Wahnsinnskampf und das ist ja echt Wahnsinn, was da alles für Gefahren lauern oder wie schnell man auch von dem abkommt, was Gott für einen will oder wie schnell man zum alten Ich wieder wird. Aber da gibt es eine Lösung. Da gibt es eine Lösung und die Lösung ist Gott selbst. Die Lösung ist Gott selbst. Die Lösung ist in Jesus. Und ich habe vorhin auch erzählt, ich hätte aus mir selbst hätte ich niemals diesen Weg so lange gegangen. Ich werde niemals gegangen so lange. Aber Gott hat mich durchgebracht. Gott hat mich verändert und ich habe mich an Gott festgehalten und Gott hat mich so weit gebracht. Und so ist die Lösung für uns Gott. Die Lösung ist Gott und ich möchte über die Stelle sprechen, als Jesus zu dem Berg der Verklärung gegangen ist mit seinen Jüngern. Er hat Petrus, Johannes und Jakobus mitgenommen und es steht im Lukas-Evangelium drin und da steht auch drin, dass er beten gehen wollte und er hat sich die drei geschnappt und ist hoch auf den Berg. Und als er oben war, ist neben Jesus sind noch Elia und Mose erschienen. Und man liest, dass Jesus sein Angesicht sich verändert hat und dass sein Mantel angefangen hat zu leuchten. Und das ist das, wovon ich spreche, dass wenn wir anfangen, uns aufzumachen, Gott zu suchen, uns aufzumachen, Gott anzubeten, ihn anschauen mit unseren Augen, dann werden wir uns anfangen, ihn in sein Bild zu verwandeln. Dann werden wir anfangen, mehr und mehr der neue Mensch zu werden. Dann werden wir anfangen, die neuen Eigenschaften mehr und mehr zu, so wie diese Hundebesitzer, die dann Eigenschaften von ihren Hunden haben, werden wir dann Eigenschaften von Gott bekommen. So wie Jesus dann auf diesem Berg war und sein Mantel hat angefangen zu leuchten, so wird es anfangen, in uns das Gesicht zu leuchten, in unserem Herzen, so wird es anfangen. Aber der Weg dahin, Jesus hat seine Jünger genommen und ist mit denen hoch auf den Berg und da steht jetzt nichts drin, wie anstrengend oder wie wenig anstrengend es war, aber jeder, der auf den Berg gegangen ist, weiß, dass es anstrengend ist. Und ich bin mal auf den Berg gegangen. Es war ein wahnsinniges Erlebnis, was ich nicht wiederholen werde. Also es war einmalig und ich habe daraus gelernt, mach sowas nicht nochmal. Und es ist wirklich anstrengend. Wir waren mal mit den Kleingruppenleitern von der Jugend, sind wir auf den Berg hochgeklettert oder hochgegangen. Und ich bin hochgeklettert. Und wir sind hochgegangen und das Einzige, was ich, weil ich habe mich die ganze Zeit beschwert, dieser Berg ist so anstrengend. Und das Einzige, was ich immer gehört habe, ist, der Weg ist das Ziel. Und ich so, da oben die Hütte ist das Ziel, weil da gibt es Bier. Ne? Und so ist es auch oft im geistlichen Leben. So ist es oft mit geistlichen Disziplinen, dass wir uns wie auf so einen Berg hochgehen müssen. Es kann im ersten Moment anstrengend sein, aber wenn wir oben sind, wenn wir diesen Weg erreicht haben und auch schon auf dem Weg, wird Gott es wahnsinnig belohnen. Und Gott wird uns verändern und Gott wird uns Geheimnisse offenbaren von sich. Und oft schrecken wir davon ab, dass dieser Weg da hoch schwer ist. Oft schrecken wir davon ab, wir hören, okay, dann Fasten soll auch gut sein, das ist ja voll anstrengend. Aber die Belohnung dahinter ist viel mehr wert, ist diese Anstrengung doppelt viel weniger. Also die Anstrengung ist im Verhältnis nichts dazu, was als Belohnung dazu kommen wird. Jesus hat gesagt, als er kurz vor der Kreuzigung war, die Belohnung, die Freude, die bevorstehende Freude, die vor mir steht, nachdem ich das gemacht habe, ist unvergleichbar. Und dieser ganze Leid ist dagegen nichts. Und was er für ein Leid durchgemacht hat, Und so ist auch diese ganze Anstrengung, die man vielleicht auch in geistlichen Disziplinen am Anfang einbringen muss, ist nichts dagegen dazu, was Gott dann für uns bereithält. Was Gott für uns bereithält, und Gott hält jeden Tag was Neues für uns bereit. Jeden Tag hält Gott neues Brot für dich bereit. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, neues, frisches Brot zu nehmen. Und Gott wartet nur, dass wir uns aufmachen, dieses Brot zu nehmen. So wie das Volk in der Wüste war und Gott Manna vom Himmel fallen lassen hat und gesagt hat, ihr werdet euch das nicht aufheben, ihr werdet euch jeden Tag neues Brot holen oder neues Manna holen. So hat Gott auch jeden Tag für uns Neues. Es ist gut, von alten Dingen auch noch mitzunehmen und zu lernen und da auch was rauszuziehen. Aber Gott möchte vor allem, dass wir von neuen Dingen nehmen. Dass wir neues Manna von ihm jeden Tag nehmen. Und die Frage ist, machen wir uns noch jeden Tag auf, dieses Manna zu holen? Oder sammeln wir einmal in der Woche ein am Sonntag und behalten es die ganze Woche für uns und merken dann am Schluss, okay, es ist verfault. Machen wir uns noch jeden Tag auf, dieses Brot von Gott zu nehmen, und machen wir uns noch jeden Tag auf, um diesen alten Menschen immer mehr in den Hintergrund zu drängen, durch den Heiligen Geist. Das Ganze bezeugt uns auch der Korintherbrief. Im 2. Korinther, das könnten wir auch an die Wand schmeißen, 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 17 bis 18. Da steht geschrieben, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also das bezeugt uns das nochmal, wir werden verwandelt, wenn wir anfangen, uns aufzumachen und Gott anschauen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden mehr und mehr seine Charaktereigenschaften annehmen. Wir werden mehr und mehr ähnlicher wie er. Aber wir müssen uns aufmachen. Wir müssen uns aufmachen. Gott trägt uns nicht zum Jagen, sondern wir müssen jagen gehen. Wir müssen uns aufmachen, ihn zu suchen. Natürlich gibt es Momente, wo Gott einen heimsucht und Gott spricht, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, dass wir auch Initiative ergreifen müssen für unser geistliches Leben. Bei Mose war es dasselbe. Mose, als er auf dem Berg war, er müsste erstmal diesen Berg hochgehen, was auch nicht leicht war, war dann oben und war 40 Tage und 40 Nächte oben. Und als er runtergekommen ist, hat sein Gesicht so geleuchtet, dass er es abdecken musste mit einer Decke, weil es so hell, so strahlend war. Und die Frage ist, Mose, der die Gesetze von Gott empfangen hat, sein Gesicht hat davor nicht so geleuchtet, als er die Gesetze empfangen hat. Sein Gesicht hat nicht geleuchtet, als er einfach zum Volk gesprochen hat. Aber sein Gesicht hat angefangen zu leuchten, als er 40 Tage und 40 Nächte in der Anwesenheit Gottes war. Und er runtergekommen ist, da hat es angefangen, sein Gesicht zu leuchten. Also sehen wir hier, der Schlüssel ist in Gemeinschaft mit Gott. Der Schlüssel in der ganzen Veränderung, der Schlüssel in diesem, ich möchte meinen alten Menschen ausziehen, ist in Gemeinschaft mit Gott, ist nur durch den Heiligen Geist. Durch den Geist ist Freiheit, durch den Geist können wir uns entscheiden, diese Dinge nicht zu machen. Und je mehr wir uns zu Gott hinbewegen, je mehr wir Gemeinschaft mit Gott haben und ihn auch suchen und ausharren beim Suchen. Weil oft denkt man, okay, ich suche ihn, ich habe jetzt 10 Minuten und es ist nichts passiert. Aber Gott möchte, dass wir ausharren. Gott möchte, testet uns auch oft. Er möchte sehen, okay, ist er bereit, länger als 10 Minuten auf mich zu warten? Ist der oder diejenige bereit, länger als 10 Minuten auf mich zu warten? Und Gott wird es definitiv belohnen, auch wenn es mal nicht die Hammer-Gebetszeit wird. Gott wird es auf jeden Fall belohnen. Und das ist das, was verändert. Und das ist das, wie wir unser Feuer und unser neues Ich am Leben erhalten und wie wir in dem laufen. In Psalm 1, Vers 1 bis 3 steht, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo der Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Und ich möchte hier die Betonung drauflegen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Also das zeigt mir, es reicht nicht. Das ist mein Maßstab, oder ich möchte einfach damit einen Maßstab geben, es reicht nicht nur 10 Minuten mal im Wort Gottes zu lesen. Natürlich ist es gut, aber was wir hieraus lernen ist, dass wir das in unserem Herzen tragen und dass wir Tag und Nacht darüber nachsinnen. Natürlich hat man nicht die Zeit, Tag und Nacht darin zu lesen, ist ganz klar. Aber dass wir es Tag und Nacht in unseren Herzen behalten und bewahren und darüber nachsinnen und durchgehend im Gebet mit Gott sind. Das heißt, unser Herz verbunden haben mit Gott und mit ihm im Dialog sind, im Gespräch sind. Und dann sind wir wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Wenn man es runterbricht, kann man sagen, wie es Jesus gesagt hat, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Höchste, das ist die Summe, dass wir Gott lieben mit allem, was wir sind. Dass wir nichts anderes so sehr lieben wie Gott. Dass Gott nicht in den Hintergrund rutscht, sondern dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Kraft lieben. Und das ist nicht nur ein Gefühl, das ist nicht nur, okay, ich fühle das aber nicht, sondern das ist eine Entscheidung. Und wenn wir dieser Entscheidung, wenn aus dieser Entscheidung Taten folgen, werden die Gefühle dieser Entscheidung folgen. Und dann werden die Gefühle kommen. Und das wünscht sich Gott so sehr, weil Gott liebt uns mit seinem ganzen Herzen. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat, nicht weil wir es müssen, sondern weil er uns zuerst geliebt hat und er uns seinen Geist gegeben hat. Und da ist es das Mindeste, dass wir ihn so zurücklieben. Mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit allem, was wir sind. Mit allem, was wir sind. Ich möchte mit einem Psalm abschließen, wo das auch nochmal ganz gut beschrieben steht. Das ist der Psalm 63, das ist von Vers 1 bis 9. Ich lese ihn einfach mal vor. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich rühmen, so will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben, meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele. Und hier steht es auch nochmal, wenn ich an dich gedenke in meinem Lager, also das heißt, wenn ich an dich denke, wenn ich im Lager bin am Tag und in den Nachtwachen, also in der Nacht, sinne ich über dich. Also hier beschreibt David oder spricht aus seinem Herzen und man sieht, dass er wirklich ein Mann war, der Tag und Nacht, also auch gerade jetzt in dem Moment, als er das geschrieben hat, über Gott nachgesinnt hat und Gott in seinem Herzen getragen hat. Und Gott war einfach Tag und Nacht das Programm für David. Und er war wie ein Verliebter, der Tag und Nacht nachsinnt. Wie ich denke, jeder hier in diesem Raum war schon mal verliebt und weiß, wie es ist, wirklich verliebt zu sein. So wie ein Verliebter Tag und Nacht über den anderen nachsinnt und nachdenkt und von ihm schwärmt, so möchte Gott, dass wir Tag und Nacht von ihm schwärmen. Tag und Nacht über ihn nachdenken, Tag und Nacht über sein Wort nachdenken, über das, was er spricht. Und eins kann ich euch versprechen, Gott wird es über die Maßen segnen. Und vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle und wir werden uns nicht aufgrund Umstände freuen, wir werden uns nicht aufgrund von Ereignissen hauptsächlich freuen, sondern wir freuen uns, weil wir Gott haben. Wir freuen uns, weil wir Gott haben. Und dann kann kommen, was will, dann kann ein Sturm kommen, Dann kann eine Krankheit kommen. Es ist wirklich, für mich ist es leicht, sowas zu sagen. Ich hatte noch nie so wirklich was richtig Schlimmes, was mich wirklich in Gefahr gebracht hat. Aber ich weiß, wenn ich fest gegründet bin in Gott, wenn mein Herz Tag und Nacht nachsinnt über Gott, wenn ich jeden Tag mich aufmache, dieses Brot von Gott zu nehmen und groß und stark werde im Geist durch dieses Brot, dann weiß ich, ich werde stehen bleiben. Ich werde nicht fallen, wenn ein Sturm kommt. Und meine Freude wird nicht wanken, weil ich weiß, ich habe Gott in meinem Leben. Weil die Freude, die größte Freude, die wir haben können, ist in Gott. Und wenn ich dann etwas habe, was mich auch freut, dann freue ich mich auf zwei Weisen. Dann freue ich mich einmal darüber, dass Gott mir das gegeben hat und dass ich das bekommen habe und nicht nur, dass ich das bekommen habe. Und das wünsche ich mir für mich und für euch alle, dass das uns unser Leben lang begleitet und dass wir daran festhalten und wirklich wieder zurück zu dieser ersten Liebe kommen und darum kämpfen auch und nicht nur und wirklich Initiative ergreifen und wirklich diesen Weg auf diesem Berg aufnehmen. Diesen geistlichen Weg, was Fasten beinhaltet, was tägliches Gebet beinhaltet, was Bibellesen beinhaltet, was auch das beinhaltet, dass wir den Kranken und Armen helfen. Und ja, und das wünsche ich mir für euch alle und ich möchte mit Gebet schließen und möchte euch bitten, aufzustehen. Herr, ich danke dir, Herr, dass du uns zuerst geliebt hast, Herr. Ich danke dir, Gott, dass wir auf deinem Fundament stehen dürfen, Herr, und dass wir unser Haus auf dir bauen dürfen, Jesus. Ich danke dir, dass du unser Fels bist, Herr. Und ich danke dir, selbst wenn wir auf die Wellen schauen, selbst wenn alles nicht glatt läuft, Herr, dass du uns nicht untergehen lässt, sondern, Herr, dass du uns immer wieder hochziehst. Und dass du um uns kämpfst täglich, Herr. Und so möchten wir, Herr, wirklich sagen, wir möchten täglich auch um das Feuer kämpfen, was du uns gegeben hast. Wir wollen täglich aufmachen, uns zu suchen. Wir wollen täglich dein Brot nehmen, Herr. Und vergib mir, vergib uns, wo wir faul geworden sind, wo wir gesagt haben, ich brauche es nicht täglich, es reicht zweimal die Woche. Und gib uns da wirklich einen neuen Maßstab und eine neue Disziplin in Jesu Namen. Amen.